Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe Verführerinnen und Verführer, schön, dass Sie mit dabei sind bei Folge 88 unseres Podcasts. In den vergangenen Wochen haben wir hier immer wieder auf die Vorbereitungen für die Olympischen Winterspiele geblickt. Nun sind es nur noch wenige Tage bis zum Start. Und eines ist klar, diese Spiele werden eine große Nummer. Genauso lautet auch der Titel der heute erschienenen FF. Unser Chefredakteur Georg Mayer hat dafür alle wichtigen Daten und Fakten zusammengetragen. Was kosten die Spiele? Was bringen sie? Wie laufen die Vorbereitungen? Und dafür war er unter anderem mit jener Frau in Antholz unterwegs, bei der alle Fäden zusammenlaufen. Also mit Erika Pallhuber, der Generalsekretärin des Biathlon-Komitees in Antholz, die ja vor 3 Wochen hier bei uns im Podcast zu Gast war. Und er hat natürlich auch mit Kritikerinnen und Kritikern gesprochen. Fest aber steht erstmal, am Freitag werden die Spiele im Mailänder San Siro-Stadion eröffnet und schon am Sonntag fällt in Antholz der Startschuss für die ersten Bewerbe. Doch über Antholz liegt seit Montag ein Schatten. Ausgerechnet Lokalmatadorin Rebecca Bassler wurde 6 Tage vor Beginn der ersten Rennen positiv getestet. Was das nun bedeutet für die Bewerber, für die Athletin selbst, für ihre Mannschaft und für den Biathlonsport insgesamt, darüber habe ich mit Hajo Seppel gesprochen, Deutschlands wohl bekanntesten Reporter, wenn es um Doping und Sportpolitik geht. Herr Seppelt, einen wunderschönen guten Abend. Es ist Mittwochabend. Wo erreiche ich Sie denn gerade?
Sie erreichen mich gerade in Mainz. Ich bin hier gerade angereist. Da, wo das zweite deutsche Fernsehen, das ZDF also sitzt, während der Olympischen Spiele haben die öffentlich-rechtlichen Sender der ARD ein gemeinsames Olympiastudio, auch Schneideräume und so weiter hier in Mainz am Rande der ZDF-Räumlichkeiten angesiedelt. ARD und ZDF senden von hier aus alles, was die Olympischen Spiele betrifft.
Die wievielten Olympischen Winterspiele verfolgen Sie denn inzwischen als Reporter?
Naja, ich habe 2006 das erste Mal mich mit Winterspielen beschäftigt. Und das erste Mal bei Olympischen Spielen war ich 1992 in Barcelona. Also das ist inzwischen schon sehr, sehr lange her.
Und Herr Seppelt, wie hat sich denn ganz grundsätzlich Ihr Blick auf den Spitzensport über all die Jahre verändert?
Schon grundsätzlich sehr hat er sich verändert. Das hat einfach damit zu tun, dass ich mich seit inzwischen 25, 30 Jahren ja immer intensiver mit der Frage auseinandergesetzt habe, wie sportliche Leistungen zustande kommen. Ich bin wahrscheinlich von Grund aus ein kritischer Mensch oder hinterfrage so manches. Und es fing an, dass ich in den 80er Jahren, ich war früher mal selber Schwimmer, als junger Reporter für die ARD, damals noch im alten West-Berlin vor dem Mauerfall, Schwimmwettkämpfe beobachtet habe, auch dann im Radio kommentiert, übertragen habe. Und da ist mir aufgefallen, dass die jungen DDR-Schwimmerinnen halt immer so tiefe Stimmen hatten und dass sie so muskulös waren und gelegentlich auch ich das Gefühl hatte, das sind ja halbe Männer. Dabei auch eine durchaus stärkere Behaarung zu sehen. Also da musste man nicht genau hingucken, das sah man einfach. Und dann schwammen die einen Rekord nach dem anderen und haben die Konkurrenz in Grund und Boden geschwommen. Und das fand ich merkwürdig und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und da mich immer auch für Politik und Geschichte interessiert habe. In den 90er Jahren habe ich das dann intensiviert, habe dann von den Dopingprozessen gegen Verantwortliche des systematischen DDR-Staatsdopings berichtet und dann habe ich Feuer gefangen. Das ist also jetzt schon sehr lange zurück, also roundabout 30 Jahre. Und ja, dann fing das an und dann war ich irgendwann in der ARD derjenige, der sich mit Doping intensiver beschäftigt hat und das mündete dann in einer Redaktion im Jahre 2007, das ist dann die ARD-Doping-Redaktion geworden. Da bin ich einer der Reporter und seitdem berichten wir über vieles, was den Hintergrund sportlicher Leistungen ausmacht. Unter anderem haben wir auch 2014 den russischen Dopingskandal ins Laufen gebracht und enthüllt, der ja dann zu den ganzen Eskapaden mit Russland auf der olympischen Bühne geführt hat.
Ja, und da sind wir, Herr Seppelt, auch schon mittendrin im Thema. Seit Montag liegt ja ein Schatten über Antholz. Ausgerechnet Lokalmatadorin Rebecca Passler wurde positiv getestet. Und Sie, als einer der sichtbarsten Anti-Doping-Reporter, wie Sie ja gerade erzählt haben, wurden ja auch sofort von verschiedenen Südtiroler Medien um eine Einschätzung gebeten. Ich stelle mir jetzt die Frage, warum tun Sie sich das eigentlich immer wieder an? Warum werfen Sie sich gleich jedes Mal in die Debatte, wohl wissend, dass Sie damit auch anfangen? Feindungen erleben?
Ich würde es mal so sagen. Erstmal habe ich mich nicht gerade reingeworfen, sondern ich werde angerufen und ich könnte natürlich sagen, ich mache das jetzt nicht. Aber dann denke ich, na gut, wenn die Kollegen eine Einschätzung haben wollen, warum soll es sich ihnen nicht geben? Das ist das Erste. Ich gebe Ihnen recht, es gibt immer wieder Anfeindungen gegen uns oder gegen mich, weil wir halt über Doping berichten und damit als Nestbeschmutzer, als Spielverderber für manche gelten, die den Sport kaputt machen wollen. Das ist natürlich kompletter Unsinn. Und insofern, da ich das weiß und über die Jahre hinweg auch viele Menschen, die früher auch ein bisschen kritischer mit uns umgegangen sind, plötzlich merken, guck mal, die schießen ja nicht etwa nur in eine Richtung, sondern die kümmern sich ja um das globale Phänomen des Dopings, sind eigentlich auch die Kritiker ruhiger geworden und wir haben schon das Gefühl, dass eine gewisse Anerkennung quasi auch von vielen im Publikum damit einhergeht. Aber es ist ansonsten, da gebe ich Ihnen recht, eigentlich immer der gleiche Mechanismus. Es gibt einen positiven Dopingtest von einem Athleten oder einer Athletin. Dann gibt es reflexartig die Bestürzung, die Aufregung. Dann wird skandalisiert. Dann wird ein Fall zu einer ganz großen Affäre hochgejazzt. Dann fragt man sich, ja, dopen denn doch alle? Gibt es gar keinen sauberen Sport mehr? Also diese Automatismen laufen in der medialen Erregungskurve dann erstmal hoch und dann wieder ein bisschen runter. Dann spricht nach ein paar Wochen wieder keiner mehr drüber. Und da ein bisschen Einordnung reinzubringen und das ein bisschen zu relativieren, daran sehe ich ein Stück weit auch meine Aufgabe und glaube sowieso, dass Doping eben kein Problem eines einzelnen Athleten häufig ist, sondern dass der Ausdruck eines Systemdrucks im Hochleistungssport ist, den manche halt dann erliegen. Ich kann überhaupt nichts über die persönlichen Beweggründe von Frau Passler sagen, das ist auch gar nicht meine Aufgabe. Ich habe ja in den Dingen, die ich beurteilen kann, einfach nur versucht, auch in diesem Fall zu sagen, was Letrozol im Körper bewirken kann, welche Auswirkungen das haben kann. Aber die Schuldfrage, die ist ja damit gar nicht geklärt. Mhm. Auffällig ist allerdings immer wieder, dass sobald ein solcher Fall oder ein Verdachtsfall publik wird, die Verteidiger der Sportlerin sofort öffentlich werden, obwohl auch sie nach meinem Eindruck manchmal gar nicht wissen können, was nun wirklich passiert ist.
Ja, jetzt gerade in Südtirol wurde Rebecca Passler ja extrem in Schutz genommen. Also meinen Sie damit genau das?
Ich meine genau das. Die Hintergründe, die Details, was da gelaufen ist, was nicht gelaufen ist, wer soll das wissen von außen? Das weiß Frau Passler alleine für sich. Das wissen möglicherweise andere, wenn es denn Doping gewesen ist, die mit ihr zu tun hatten, die das vielleicht unterstützt haben oder auch nicht. Das kann kein Mensch beurteilen. Insofern wundert mich es immer, dass Leute reflexartig einen Athleten verteidigen. Allerdings finde ich es auch nicht gut, wenn ein Athlet reflexartig verurteilt wird. Auch das passiert. Dann wird der Begriff wie Doping-Sünder in den öffentlichen Raum geworfen. Allein der Begriff Sünder impliziert ja schon etwas Negatives. Das halte ich alles für nicht gut, sondern ganz simpel wäre es am besten, man würde sich den Sachverhalt genau angucken und danach urteilen. Allerdings werden auch manchmal richtige Nebelkerzen geworfen, auch das muss man sagen. Und damit wird das Publikum, wird die Öffentlichkeit, ja, ich sag's mal ganz simpel, verarscht. Und da könnte ich Ihnen andere Fälle nennen, wo das ganz genauso passiert ist. Also warten wir es mal ab. Zum Fall Passler kann ich nur das sagen, was ich gesagt habe, nicht mehr und nicht weniger.
Sie haben sich ja schon bei meinen Kolleginnen und Kollegen von Rai Südtirol auch dazu geäußert und Sie meinten dort, Sie sehen den Fall Passler als Zeichen einer gewissen Naivität. Was genau meinen Sie damit?
Nein, das ist es halt, wenn Dinge aus dem Zusammenhang gerissen werden. Ich habe gesagt, es wäre naiv, bei Olympischen Spielen selbst zu dopen. Das habe ich gesagt. Ja, ich habe nicht gesagt, dass Frau Passler gedopt hat. Ich habe nur gesagt, wenn man bei Olympischen Spielen oder bei Kontrollen, die im Zusammenhang mit Olympischen Spielen stattfindet, wenn man da dopen würde, dann wäre das naiv. Ich betone den Konjunktiv. Ja, weil Olympischen Spielen, wie bei anderen großen Ereignissen, vor allem aber Olympia, das Kontrollnetz halt ein bisschen engmaschiger ist. Das heißt, dort erwischt zu werden, wenn man dann dopt, dann ist das Risiko größer, als wenn man das zu anderen Zeitpunkten tut. Deswegen sollte man das vielleicht unterlassen.
Da eben vor und bei den Olympischen Spielen immer intensiver und genauer getestet wird, oder?
Genauer. Ich sage ja nicht genau, ich sage genauer. Ja, also stellen Sie sich das mal so vor, damit der Laie das vielleicht auch nachvollziehen kann. Sie kämen ja auch nicht auf die Idee, wenn Sie wissen, dass es einen Blitzer auf der Autobahn gibt, dass Sie dann dort mit 180 fahren, wenn Sie nur 130 fahren dürfen. So ist das. Oder man würde nicht besoffen in der Nähe einer Polizeistation mit dem Auto unterwegs sein, weil man befürchten müsste, dass dort mehr Polizisten sind, die genauer hinschauen. Das ist ganz einfach. Und so ist das halt auch beim Doping. Noch dazu kommt, dass Doping beim Wettkampf, wenn es um Muskelaufbau und so weiter geht, sowieso nicht so richtig viel Sinn macht. Weil den Muskelaufbau, den muss man im Training erreichen, um dann intensiver trainieren zu können und einen größeren Effekt zu erzielen und damit dann auch im Wettkampf davon einen Vorteil zu haben. Also insofern ist es auch eher sinnvoll, wenn es jetzt um Muskelmasse geht, das vorher zu machen, nicht beim Wettkampf.
Aber noch einmal ganz konkret auf Letrozol zu sprechen zu kommen. Also welche Wirkung hat denn Letrozol im Körper von Leistungssportlerinnen und Leistungssportlern?
Also der Zyklus von Frauen und so weiter, der ist schon zu DDR-Zeiten quasi in Verbindung gebracht worden mit Leistungssteigerung oder mit Leistungssenkung. Also sprich, man muss aufpassen, wie man die Regel, die Periode einer Frau in Verbindung bringen kann mit Leistungsentwicklung. Das haben DDR-Wissenschaftler schon damals erkannt. Das kann man auch in Stasi-Akten alles nachlesen. Es geht also am Ende um Hormone. Dabei geht es vor allem um Östrogen, also das, wenn man so möchte, weibliche, und dann Testosteron, das männliche. Das ist mal jetzt sehr vereinfacht formuliert gesagt. Und Letrozol führt dazu, dass im Körper Östrogen blockiert wird oder weniger stark produziert werden kann. Das führt dazu, dass Testosteron besser sich bildet, respektive dann stärker im Körper vertreten ist. Testosteron ist das männliche Sexualhormon, das ist dafür verantwortlich, in Verbindung mit körperlicher Belastung die Muskelmasse zu steigern. So passiert das auch. Testosteron hat ja auch synthetische Ableger, das sind dann die anabolen Steroide, die Anabolika, das ist der Doping-Klassiker schlechthin, den seit Jahrzehnten Athleten nehmen, und der wird auch am allermeisten bei Dopingtests gefunden. Also wenn man so möchte, ist das eine andere Vorgehensweise als die Einnahme anaboler Steroide, die aber zumindest in Teilen zu ähnlichen Effekten führen kann.
Wir wissen aber auch, dass Letrozol zur Behandlung von Brustkrebs entwickelt wurde,
ja, genau,
und eingesetzt wird.
Ja, das ist ein Medikament, wie ja die meisten Dopingmittel, so wie wir sie nennen, ja eigentlich keine Dopingmittel per se sind, sondern wir werden zum Dopen eingesetzt. Aber in der Regel handelt es sich ja bei vielen Mitteln, die dann im Sport Verwendung finden, verbotenerweise, um Medikamente. Um Medikamente, die missbräuchlich genutzt werden. Letrozol ist ein Beispiel dafür. Mhm. Ja, und weil es ja auch bei Brustkrebsbehandlungen, simpel gesagt, am Ende um die Frage der Hormonregulierung des Körpers geht, wird das natürlich dann, wenn man das im Dopingbereich anwendet, missbräuchlich genutzt.
Sprechen wir jetzt noch einmal konkret über den Fall Bassler. Was spricht denn aus Ihrer Sicht in diesem Fall eher für einen bewussten Einsatz und was könnte für eine unabsichtliche Aufnahme sprechen?
Ich weiß nicht, was für einen bewussten Einsatz bei Frau Bassler spricht, weil ich Frau Bassler nicht kenne. Deswegen kann ich mich dazu nicht äußern. Ich kenne diese Frau nicht und deswegen werde ich öffentlich dazu nichts sagen. Wenn das wieder von der anderen Seite betrachtet wird, was allerdings trotzdem bei mir eine Frage aufwirft, ist, wie kann sowas unabsichtlich passieren? Das ist schon ein bisschen schwierig für mich. Denn zu glauben, dass sich Spuren oder Metaboliten, also Abbauprodukte von Letrozol, im Körper deshalb befinden, weil es irgendwo reingerutscht ist, weil der Nahrungsmittelaufnahme beispielsweise in den Suppentopf gefallen oder so, das halte ich doch für eher unwahrscheinlich. Und insofern spricht ehrlicherweise nach meinem Eindruck vieles dafür, nicht zu glauben, dass es sich um eine unbewusste Applikation gehandelt hat, sondern eher um eine bewusste. Aber ich betone noch einmal, das ist ein Ausschlussverfahren. Ich sage ja nur, ich halte eine unbewusste, unabsichtliche Einnahme für schwer vorstellbar. Das heißt aber andersrum auch wiederum nicht, dass ich Frau Bassler des Dopings beschuldigen kann. Wir reden hier übrigens auch von einem Dopingverdachtsfall. Er wird erst dann zu einem Dopingfall, wenn am Ende die Sportjustiz oder meinetwegen auch höhere Instanzen darüber hinaus darüber entschieden haben.
Wir kennen aber auch den Fall, den prominenten Fall der Italienerin Sara Errani aus dem Jahr 2017, die ebenfalls mit Letrozol positiv getestet wurde. Damals wurde viel über Kontamination diskutiert, sprich es wurde argumentiert, sie habe eine Pasta gegessen, die mit einem Brustkrebsmedikament ihrer Mutter kontaminiert war.
Das habe ich schon gehört, ja.
Wie plausibel ist denn eine solche Kontaminierung, wenn man sie jetzt gerade vorhin gehört haben? Also Sie halten das nicht für wirklich für plausibel.
Ja, halten Sie das denn für plausibel?
Das ist eine gute Frage.
Das ist ein bisschen komisch, oder? Also, dass man glaubt, dass ein Brustkrebsmedikament plötzlich sich in der Pasta befindet. Also ganz ehrlich, dass man da zumindest seine Zweifel haben kann, ich glaube, das ist doch bei, wenn man so möchte, gesundem Menschenverstand logisch, dass man das anzweifeln kann.
Wie häufig aber werden solche Szenarien immer wieder angeführt und wie oft dienen sie ganz einfach als Schutzbehauptung?
glaube, dass sie relativ häufig als Schutzbehauptung dienen. Es ist ja die Aufgabe eines Anwalts, Zweifel zu sehen, sich für den Mandanten einzusetzen. Dann werden eben häufig auch alle Mittel und Methoden angewendet, um diesen Zweifel zu nähren. Also insofern, das ist der Job, das ist des Anwalts, den Mandanten zu schützen, zu verteidigen und am Ende auch loseisen zu können. Das ist also aus der Sicht des Anwalts nachvollziehbar, ob ich das dann immer lauter und ehrenwert und der Wahrheit dienend empfinden würde. Das steht auf einem ganz anderen Blatt, aber darum geht es ja in der Verteidigung eines Mandanten erstmal gar nicht, sondern am Ende geht es darum, so viel Zweifel an der Schuld zu nähren, dass am Ende es zu einem Urteil zugunsten des Angeklagten, des Verdächtigen kommt, also möglicherweise einem Freispruch. Immer wieder erlebe ich im Sport diese Debatten, also das ist auch gelegentlich ein bisschen langweilig, weil man eigentlich immer weiß, dass wie so beim Pavlovschen Hundreflex ein Anwalt dann sofort reagiert, auf den Plan gerufen wird und binnen kürzester Zeit versucht, nicht nur den Athleten zu verteidigen, sondern eben auch ein öffentliches Klima zu schaffen, in dem dann das Publikum sich auf die Seite des Athleten stellt. Das ist ja alles etwas, was wie ein Drehbuch immer wieder gleich bei Dopingfällen abläuft. Und natürlich erlebe ich das immer wieder, aber auch da sage ich, Doping ist ja nicht gleich Doping. Es gibt viele, viele verschiedene Mittel, die zum Dopen benutzt werden. Ich sagte schon, in der Regel sind das missbräuchlich benutzte Medikamente. Die kann man in der Apotheke kaufen, bekommen oder wie auch immer das dann dort geschieht, gegen Rezept oder auch ohne Rezept. Diese Medikamente haben 1000 unterschiedliche Wirkungen, Nebenwirkungen. Bei dem einen Medikament oder bei dem einen Dopingmittel mag es dann so sein, dass das theoretisch vorstellbar ist, dass es zu einer Kontamination gekommen ist. Beispielsweise passiert das, wenn jetzt klassische Anabolika, da kann man schon trefflich drüber streiten, ob man die noch als Medikamente bezeichnen kann, dass diese beispielsweise dann produziert werden, manchmal ja sogar in der Tat in irgendwelchen Garagen, undercover, also in der Unterwelt des Dopings, wenn man so möchte. Und dann passiert es, ist theoretisch denkbar und manchmal passiert es auch, dass dann Restbestände von Anabolika wiedergefunden werden in Nahrungsergänzungsmitteln, weil dann Produktionen halt in nicht hundertprozentig hygienisch sauberen Gefäßen oder Geräten vonstatten ging. Das ist schon mal denkbar. Nur, wenn es um Letrozol geht, dann ist das hier ein Produkt, das ein Medikament, ein Brustkrebsmedikament ist. Das erstellt man nicht mal so einfach in der Garage her, würde ich behaupten. Und dann ist es eher schwer vorstellbar, dass so ein Zeug dann plötzlich irgendwie
in der Pasta landet.
In der Pasta landet oder in einem Nahrungsergänzungsmittel landet. Ja, ich meine, man kann ja in irgendwelche Fitnessshops gehen und kann sich da irgendwie Magnesium und alles Mögliche holen, dass dann plötzlich ein Brustkrebsmedikament sich da in Spuren wiederfindet drin. Das kann ich mir echt nicht vorstellen.
Sie meinten oder Sie haben vorhin auch kurz den Druck angesprochen. Welche Rolle spielt denn der Druck auf Athletinnen wie Rebecca Bassler? Nicht zuletzt, weil sie ja mit Stars wie Dorothea Wira und Lisa Vitozzi mithalten muss, etwa in der Staffel. Wie sehr erhöht dieser Konkurrenzdruck die Versuchung nachzuhelfen?
Da fragen Sie mich wieder konkret nach Namen. Darauf antworte ich, kann zu diesen Personen nichts sagen. Was ich Ihnen grundsätzlich sagen kann, dass im Hochleistungssport ein enormer Druck herrscht. Ob das nun jetzt darum geht, wer Mitglied der Staffel ist oder ob es einfach darum geht, in einem Wettkampf zu gewinnen oder vorne mitzuspielen, das kommt ja am Ende auf selbe hinaus. Es geht darum, Leistung erzielen zu müssen, weil davon vieles abhängig ist. Sponsorengelder, Prämien, der Fortbestand einer Sportförderung, alles Mögliche. Ja?
Und dann kommt natürlich noch der Druck dazu, dass die Spiele ja quasi vor der Haustüre stattfinden.
Frau Passler, wie gesagt, ich rede nicht über Frau Passler, sondern ich rede von generell dem Phänomen Druck im Hochleistungssport. Aber es kann natürlich sein, dass damit Frau Passler sich besonders unter Druck gesetzt fühlt. Aber das ist reine Spekulation von mir. Deswegen will ich eigentlich dazu gar nicht sagen.
Aber also, kann es auch durchaus sein, wäre es auch plausibel, Herr Seppelt, dass Frau Passler gar nichts von der Einnahme wusste?
Also es gibt Szenarien, da arbeiten wir auch gerade dran in der ARD-Doping-Redaktion. Das wird in diesem Jahr auch zur Versendung kommen. Es gibt Szenarien, da werden Athleten gedopt, ohne dass sie davon wissen. Das gibt es. Klar. Ich kenne den Trainer nicht, ich kenne das Umfeld von Frau Passler nicht, also wäre das wiederum Spekulation, deswegen sage ich dazu nichts.
Absolut.
Sondern sage nur, dass im Sport, im weltweiten Sport, es immer wieder vorkommt, gerade bei Kindern, bei Jüngeren, bei Junioren, meistens aber dann doch unter 18 und noch weitaus jünger, dass da Trainer oder Betreuer Mittel verabreichen, ohne dass diejenigen wissen, um was es sich da behandelt. Beispielsweise wird ihnen dann erzählt, es seien Vitamine und dann sind es aber gar keine Vitamine, sondern anabole Steroide. Das passiert natürlich. Ja. Aber wie gesagt, das ist nicht auszuschließen. Aber wir bewegen uns hier in einem Bereich, bei dem ich jetzt nicht so sicher bin, ob man den betreten soll, wenn es jetzt erstmal einfach darum geht, Frau Passler anzuhören und von ihr zu hören, wie sie sich das erklären kann. Da wird es ja wahrscheinlich dann noch die ein oder andere Berichterstattung geben. Dann muss man gucken, wie Doping-Experten, also Wissenschaftler aus Laboren und so weiter, das bewerten. Das bleibt alles abzuwarten. Da wird es ein Verfahren dazu geben und dann kann man da weitersehen.
Eine zentrale Frage stellt sich jetzt natürlich, wie groß ist denn der Schaden für den Biathlonsport im Allgemeinen?
Das ist jetzt ein Doping-Verdachtsfall einer italienischen Biathletin. Das passiert nun einfach mal, wenn sie denn gedopt haben sollte, dass ab und zu mal auch einer erwischt wird. Wie gesagt, wenn sie gedopt haben sollte. Daraus zu schließen, dass der gesamte Biathlonsport vor die Hunde geht, ist genauso abwegig zu glauben, dass der gesamte Biathlonsport ansonsten sauber ist. Dopingkontrollen, Dopingtests bilden ja nie richtig die Wirklichkeit ab. Können sie auch nicht, weil erstmal völlig unterschiedlich in Ländern getestet wird, unterschiedliche Anti-Doping-Organisationen mit unterschiedlichen Herangehensweisen in unterschiedlich gut bestückten Laboren Proben analysieren lassen. Das gehört alles dazu. Dann sollte man auch wissen, dass wenn man einen Athleten zu einem Dopingtest bittet mit Urin oder Blut, es ja beileibe nicht so ist, wie immer viele glauben, dass dann noch die ganze breite, vollständige Palette der möglicherweise zum Doping eingesetzten Substanzen überhaupt versucht wird zu finden. Versucht das auch ein bisschen immer so zu erklären. Man würde ja beispielsweise bei einer Alkoholkontrolle eines Autofahrers auf der Straße nach Alkohol im Blut suchen. Im Sport ist es aber so, das ist ja sehr simpel und vereinfacht gesagt, aber vielleicht zum besseren Verständnis für Laien, da wird dann halt nach Whisky, nach Wodka, nach Cognac und allem Möglichen gesucht, aber eben nicht nach, weiß ich nicht, nach was es sonst noch alles gibt. Oder meinetwegen eben nicht nach Rotwein oder so. Ja? Oder umgekehrt, es wird nach Rotwein gesucht, aber nicht nach Whisky. Das heißt, kein Mensch weiß, wenn dann öffentlich gesagt wird, alle Dopingtests waren negativ, die Olympischen Spiele sind sauber, dann weiß man nur, dass auf die Substanzen, nach denen gesucht worden ist, nichts gefunden wurde. Nicht mehr und nicht weniger. Denn es gibt auch eine gewisse Quoten, beispielsweise in bestimmten Sportarten, die mehr Ausdauer und mehr Krafteinsatz erfordern. Da wird dann höher, in einem höheren Rhythmus, wird dann auch nach EPO geguckt, also das, was für die Ausdauer interessant ist, ihr Protein, oder es wird nach Wachstumshormonen geguckt. Das ist eine Substanz, die auch zur Kraftsteigerung beitragen kann, aber eben nicht in jeder, sondern in einem gewissen Prozentsatz. Höher als in manchen anderen Sportarten, also beispielsweise würde man im Tischtennis wahrscheinlich nicht so sehr nach EPO gucken, aber wohl im Biathlon oder im Radsport zum Beispiel.
Also bei Ausdauersportarten.
Genau, so ist es.
Aber wie bewerten Sie, Herr Seppelt, die Aussage des schwedischen Biathleten Sebastian Samuels, die er vor einigen Tagen getätigt hatte, indem er meinte, er laufe regelmäßig gegen gedopte Konkurrenten? Wie bewerten Sie diese Aussage?
Das ist ein Eindruck. Er bezieht sich ja dabei auf eine Umfrage in Skandinavien, aus der hervorging, dass durchaus recht guten Athleten eine Quote von, glaube ich, 45% zustande kam von Leuten, die gar nicht getestet werden. Und das muss man dann schon sagen, oder in einem Jahr nicht getestet worden sind, ging, glaube ich, um einen Zeitraum. Und das muss einem schon zu denken geben, finde ich, dass dann offensichtlich Dopingkontrollen viel zu selten stattfinden. Wir reden ja meistens von Trainingskontrollen, also da, wo es Sinn macht, zu gucken. Ja, wenn Athleten glauben, sie seien unbeobachtet oder sich weit weg entfernt aufhalten und dann womöglich mit Trainern oder wem auch immer oder auch alleine zu Dopingsubstanzen greifen, weil sie glauben, das Risiko erwischt zu werden ist gering. Mhm. Und das wird wahrscheinlich Samuelson meinen, weil wenn die nicht getestet werden, ja, dann können die natürlich dopen.
Aber wie gefährlich ist es, Herr Seppelt, wenn Athleten das Gefühl haben, dass das Kontrollsystem löchrig sei?
Das ist schon immer so gewesen. Also das haben die schon vor 20 Jahren, vor 30 Jahren gesagt, da war es noch viel löchriger. Mhm. Der Schweizer Käse hatte früher noch viel mehr Löcher und noch viel größere Löcher. Ja, und dann wird, wenn ich das auch sagen darf, immer wieder vor Großereignissen wie Olympischen Spielen werden dann natürlich solche Fragen diskutiert. Immer wieder neu. Von der Gemengelage, der grundsätzlichen Gemengelage, hat sich ja nicht viel verändert. Es ist immer noch so, dass Doping ist das Schmuddelkind des Sports. Und nicht nur deshalb, weil die Athleten dopen und dann zu Doping-Sündern gemacht werden und dann sind die schwarzen Schafe und gucken auf die und mit Finger auf die gezeigt. Dabei läuft der Hochleistungssport immer natürlich so ab nach darwinistischen Prinzipien, die optimale Leistung derjenige setzt sich durch, der am besten ist. so ist das dann halt am Ende. Und da ist natürlich die Versuchung nachzuhelfen mit Doping groß. Und der Sport selber seit Jahrzehnten besser, auch unter Druck, weil die Öffentlichkeit genauer hingeschaut hat, weil Journalisten genauer hinschauen, weil Anti-Doping-Gesetze plötzlich da sind, die es früher nicht gab, ist es nicht mehr ganz so einfach wie früher. Aber am Ende ist es immer so, dass der organisierte Sport, das IOC oder auch andere Sportorganisationen im klassischen Interessenkonflikt stecken, weil sie auf der einen Seite den Sport vermarkten sollen, ihn profitmäßig so optimal wie möglich ausrichten sollen, auf der anderen Seite aber dann das große Lied von Anti-Doping singen, aber gleichzeitig von Athleten erwarten, dass sie die besten Leistungen bringen. Warum? Weil sich das besser vermarkten, weil es spektakulär ist, weil die Einschaltquoten höher sind, weil mehr Zuschauer ins Stadion kommen, weil die Sponsoren ihre Produkte besser präsentieren können, sie damit auch besser verkaufen können, weil der Athlet Siegprämien bekommt, weil er Rekorde erzielt, weil er Goldmedaillen gewinnt, weil er Werbeverträge und alles Mögliche bekommt. Der Manager profitiert davon, weil er Provisionen bekommt. Die Sportverbände profitieren davon, weil sie eine höhere Förderung bekommen oder auch eigene Sponsoren haben. Die Fernsehanstalten haben höhere Einschaltquoten, können die Werbeblöcke besser verkaufen. Die Werbung im Stadion kann man zu höheren Preisen verkaufen. Alle profitieren davon, wenn Sport spektakulär ist und Doping nicht auffliegt. Wenn aber Doping auffliegt, wird aus der Win-Win-Situation eine Lose-Lose-Situation für alle, weil alle, die davon profitiert haben, plötzlich alle einen Schaden davon haben. Was also ist unter dem Strich für den Sport das Beste? Am besten wäre es, wenn Doping nicht passiert. Natürlich. Aber noch besser wäre es, wenn Doping passiert, dass es nicht auffliegt.
Und das ist jetzt auch gleich meine nächste Frage, Herr Seppelt. Wer ist denn, wenn wir jetzt auf das Jahr 2026 blicken, wer ist denn mittlerweile einen Schritt voraus? Sind das die Doperinnen und Doper oder sind das die Kontrolleurinnen und Kontrolleure?
Ich mag zwar dieses Wortspiel nicht oder diese Metapher nicht, aber sie trifft tatsächlich schon ein Stück weit zu. Dieses Hase- und Igel-Spiel geht halt immer weiter. Ja, und die Dopingkontrolleure verbessern sich, die Labore verbessern sich, das eine mehr, das andere weniger. Auch die Qualität, die Standards der Labore weltweit, so über 30 in etwa, der Kontrolllabore sind ja unterschiedlich. Ja, was machen die da eigentlich? Wie abhängig sind die von Sportorganisationen oder vom Staat? Oder wie unabhängig sind sie? Gucken Sie an Russland. Russland hatte ein Anti-Doping-Labor, ein Doping-Kontrolllabor in Moskau. Die haben nicht etwa Doping verhindert, die haben Doping gefördert. Das war das, was in Russland abgelaufen ist, was damals rauskam durch unter anderem auch unsere Recherchen. Ja, und das ist so passiert. Und deswegen ist es jetzt genauso. Es ist immer noch so, die Doper gibt es auf der einen Seite und die Dopingkontrolleure auf der anderen Seite. Mhm. Und das wird auch so bleiben. Das ist halt so. So wie es aber ehrlicherweise auch in der Gesellschaft immer Mörder, Räuber, Diebe, Betrüger geben wird. Ja, die Frage ist nur, lässt das System es zu oder wie wird es verfolgt?
Also deshalb auch noch einmal meine nächste Frage. Ist der Spitzensport heute wirklich sauberer geworden oder sind die Doper ganz einfach geschickter?
Ich würde sagen, der Spitzensport ist grundsätzlich in einigen Ländern oder vielleicht sogar in vielen Ländern sauberer, als er vor 20, 30 oder 40 Jahren war. Mhm. Sauberer. Ja, das würde ich schon sagen. Mhm. Sauber. Ja. Halte ich für unrealistisch. Allerdings glaube ich schon, dass manche Kontrollmechanismen greifen. Besser wäre es allerdings, wenn der Sport noch mehr von außen kontrolliert wird, weil selbst die Organisationen des Sports, wie die Welt-Anti-Doping-Agentur, die ja zu 50% wird sie von den Olympischen Verbänden und dem IOC getragen, zu 50% von den Regierungen der Welt, die haben natürlich auch alle Ziele. Die haben auch Interessen. Die haben gar kein Interesse daran. Denken wir an China. Da haben wir vor 2 Jahren einen Fall aufgedeckt, einen Verdachtsfall mit 23 positiv getesteten Schwimmern, der nie rausgekommen wäre, wenn wir nicht Hinweise darauf bekommen hätten. Ja, der ist einfach zu den Akten gelegt worden, gegen jegliche Regel. Wer hat das mitgemacht? Die Welt-Anti-Doping-Agentur. Ja, da fragt man sich schon, wie kann sowas sein? Da sieht man, dass die Stakeholder, die, wenn man so möchte, Gesellschafter des Sports, des organisierten Sports, teilweise selbst sich aus unserer Sicht jedenfalls nicht regelkonform verhalten. Und damit sage ich immer, ja, kontrolliert die Kontrolleure. Das sollte eigentlich passieren.
Herr Seppelt, abschließend nach all diesen schweren Themen auch, worauf freuen Sie sich denn persönlich in den kommenden Tagen bei diesen Olympischen Spielen? Also gibt es einen Wettkampf, auf den Sie ganz besonders gespannt sind?
Tut mir wirklich leid, dass ich Ihnen jetzt leider auch diesen Zahn ziehen muss. Ich bin Journalist. Ich fahre ja nicht hin oder bin ja nicht bei der Olympia-Berichterstattung dabei, weil ich mich auf Sport freue, sondern deshalb, weil ich das interessant finde und das mein Betätigungsfeld ist. Ich finde es spannend, aber ich finde nicht den Wettkampf an sich spannend, weshalb ich denn da bin, sondern ich finde es spannend zu beobachten, wie mit bestimmten Geschehnissen im Sport umgegangen wird. Wir gucken hinter die Kulissen. Aber ich sag das immer so ganz platt manchmal, weil man immer glaubt, im Sport sei das irgendwie anders. Ich würde ja auch nicht in den Bundestag in Berlin gehen und dann wie ein Sportreporter klatschen, wenn plötzlich irgendeine Rede mir gut gefallen hat oder wenn ich irgendwas interessant und gut finde, was da jemand gesagt hat. Das ist nicht mein Job. Mein Job ist einfach von außen auf Ereignisse zu gucken, in diesem Fall auf Sportereignisse und daraus journalistisch Schlüsse zu ziehen, von denen wir glauben, dass sie berichterstattenswert sind und dann auch in den Senat zu bringen. Nicht mehr und nicht weniger.
Wir jedenfalls, Herr Seppelt, werden Ihre Analysen und Ihre Einschätzungen ganz genau im Blick behalten. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit, dass Sie sich heute Abend diese Zeit genommen haben und wünsche Ihnen für die kommenden Tage alles, alles Gute.
Vielen Dank Ihnen auch.
Das war der Doping-Experte der ARD, Hajo Seppelt, den wir telefonisch im ARD-Studio in Mainz erreicht haben. Übrigens, im Rahmen der aktuellen FF-Titelgeschichte rund um die Olympischen Winterspiele hat Georg Mayer auch ein Interview mit dem Snowboarder Omar Wissendin geführt, der ja vor 4 Jahren in Peking gleich 2 Medaillen gewonnen hat. Auf die Frage, ob er das jetzt noch einmal wiederholen kann, trotz eines Hängers in den vergangenen 2 Jahren, meint Wissendin, ich zitiere, »Ich glaube, ich kann's noch. Aber egal, wie es bei Olympia ausgeht, ich habe ein super Leben und das geht hinterher auch super weiter.« Zitat Ende. Sehr sympathisch. Jetzt aber lassen wir die Spiele kurz beiseite und schauen auf den Rest der FF. Worüber berichten wir noch diese Woche? Meine Kollegin Silke Hinterwaldner knüpft an ihre Titelgeschichte der vergangenen Woche zum Bettenstopp oder, wie sie es in dieser Ausgabe beschreibt, zum Bettenflop an. Und ganz interessant, unser Magazin hat ja rund 140 Zonen identifiziert, in denen eine touristische Entwicklung noch möglich ist. Bereits vor einer Woche haben wir grafisch anschaulich veröffentlicht, wo in der Mitte, im Norden und im Osten des Landes was möglich ist. Und diese Woche ist der Süden und der Westen des Landes dran. Ja, und Alexander Aschbacher wiederum porträtiert Neha Bhati. Sie ist erst seit einem Monat Vorsitzende der Südtiroler Hochschülerinnenschaft und seitdem Zielscheibe von Hass und Beleidigungen im Netz. Bhati sagt in der FF unter anderem, einigen jungen Akademikerinnen und Akademikern sei, überspitzt formuliert, die starre Mir-Sein-Mir-Mentalität in Südtirol schlicht zu viel. Und zum Schluss darf ich jetzt noch auf 2 aktuelle Podcasts hier auf diesem Kanal verweisen. Im Polit-Talk aus der Blase spricht Alexander Aschbacher diese Woche mit Paul Kölnsberger, dem Landtagsabgeordneten des Team K. Und in der Joko-Show begrüßt der Unterhalter Gianluca Joccolano, Lisa Trockner und Alexander Zöckeler, also die Spitze des Südtiroler Künstlerbundes. Hören Sie rein. Das war's für diese Woche. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder, wie immer am Donnerstag. Denn Donnerstag ist der FF-Tag. Machen Sie es gut.